Hallo, hier ist Penta Radio aus Dresden vom Chaos Computer Club Dresden. Und hier sind nicht nur die Jungs vom Penta Radio, sondern auch...
Ich bin die Anne vom HTU2, hallo.
Genau, ich bin der Friedemann aus Dresden.
Ich bin der Acht.
Das hat man nicht gehört, irgendwie hört man dich.
Ich bin A8.
Genau. Ich vermute mal, das muss man umstellen. Ihr müsst euch beide richtig vors Mikro stellen, sonst hört man das nicht. Ja, wir haben heute ein Thema, aber das wird euch jetzt die Anne erzählen.
Genau, also heute ist das Thema Apple versus FBI, also Sicherheit versus Verbrechensverfolgung. Was ist da passiert? Da werden wir euch nachher mal ein bisschen aufklären.
Ja, aber jetzt erstmal etwas Musik. We'll be right back.
Genau, also wie gerade schon gesagt, Thema heute Apple versus FBI. Und um das jetzt irgendwie mal zu erklären, warum wir hier so einen komischen Titel haben, fangen wir erstmal an. Was ist eigentlich passiert? Also der ganze Vorfall hat sich so im Februar, März diesen Jahres zugetragen. Und es war der generelle Streit, kann der Staat eine Firma zwingen, ihre eigene Sicherheit, die sie zum Beispiel durch Verschlüsselung erreicht hat, aktiv zu brechen? Und da war das Problem, es gab in San Bernardino in den USA ein Attentat, wo ein Mann und eine Frau 14 Leute erschossen haben und 22 wurden verletzt. Dann wurden die beiden Attentäter in einer Schießerei mit der Polizei getötet. Und man wollte dann eben ermitteln, was da genau passiert ist. Also da waren auch die Gerüchte, dass es irgendwie mit dem Islamischen Staat zu tun hat. Und man kam an die Telefone der beiden nicht ran, weil die haben sie vorher zerstört. Der eine Attentäter hatte jedoch ein Arbeitstelefon. Und an das wollte man jetzt ran. Man wollte an die Daten ran, um eben klassische Ermittlungsarbeit machen zu können. Dann ist das FBI zu Apple gegangen und hat gesagt, wir bräuchten bitte die Daten. Und bitte helft uns dabei. Das hat Apple dann auch gemacht. Also alle Daten, die in der iCloud gesynkt wurden von diesem Telefon, also mit den zentralen Servern, die haben sie auch herausgegeben. Dann hat allerdings das FBI festgestellt, dass diese Synchronisation nicht aktuell ist. Das heißt, dass es noch Daten auf diesem Telefon gibt, die für sie gerade nicht erreichbar sind. Denn dieses Telefon war mit einem vierstelligen PIN geschützt. Und das Problem ist, wenn man 10 Fehleingaben macht, dann wird das Telefon dauerhaft gesperrt. Also das heißt, sie konnten jetzt nicht einfach so nach Methode Versuch Irrtum einfach alle möglichen PIN-Codes ausprobieren. Dann wäre halt die Gefahr gewesen, dass diese Daten dauerhaft nicht zugänglich sind. Dann hat das FBI noch die Zugangsdaten zu dieser iCloud zurückgesetzt, eben um sich davor zu schützen, dass jetzt irgendwie Dritte noch an diese Daten kommen und da noch irgendwas ändern können, weil die Komplizen oder so könnten ja auch diese Zugangsdaten haben und da noch schnell irgendwas löschen, verschwinden lassen und so weiter. Jedoch haben sie sich dann bei diesem Zurücksetzen komplett ausgesperrt aus diesem Telefon, weil dann dieses aktuelle Backup nicht mehr möglich war. Also die Daten, die jetzt auf dem Telefon sind, dass die eben zu den Servern synchronisiert werden, das wäre nicht mehr möglich und knacken konnte man das Telefon über diesen PIN-Code eben auch nicht. Also haben sie dann Apple gebeten, da mitzuhelfen, das Telefon jetzt irgendwie zu entsperren. Dann hat Apple gesagt, das können wir nicht tun. Wir selber kommen an diese Daten nicht ran. Dann ist das FBI zur NSA und hat die um Unterstützung gebeten und die haben das aber auch abgelehnt, also entweder sie konnten nicht oder sie wollten nicht, das ist nicht ganz klar. Und dieser Fall hat dann richtig großes mediales Aufsehen erregt. Also Apple ist dann auch sehr medienwirksam vorgegangen und dann hat sich das richtig aufgeschaukelt zu so einer allgemeinen Debatte, was ist denn jetzt eigentlich zumutbar für eine Firma, um bei Ermittlungsarbeit helfen zu können? Und am Ende, nachdem Apple sich geweigert hat, dort mitzuhelfen, hat das FBI eine private Firma beauftragt mit diesem Hack und es hat wohl 1,3 Millionen gekostet. Und im Endeffekt war halt so ein bisschen das Resultat dieser ganzen Debatte, dass die Apple-User sich jetzt sicher fühlen, indem sie halt wirklich, das FBI kommt nicht mal an die Daten ran, sie fühlen sich sehr sicher. Und wir wollen in der heutigen Sendung klären, ist das denn berechtigt, ja oder nein? Und dazu gehen wir auf die ganze Sache, wie das da passiert ist, auch ein bisschen technischer ein und erklären das Ganze.
Genau, also grundsätzlich muss man erstmal, denke ich, so ein bisschen diese Sicherheitsarchitektur von Apple beleuchten. Das hat sich auch in den letzten Jahren nochmal ein bisschen verstärkt, wurde sehr stark verbessert. Was ich jetzt kurz erklären würde, bezieht sich auf die Modelle ab dem iPhone 5S. Was jetzt vielleicht dazu noch zu sagen ist, dieses Bernardino Arbeitstelefon, das war ein iPhone 5C, also quasi ein sogar älteres Telefon. Aber selbst das war schon sehr gut geschützt offensichtlich. Ab dem 5S kommt sozusagen noch so ein neuerer Prozessor mit dazu, der, also quasi ab diesem A7 Prozessor, so eine eigene Secure Enclave hat. So nennt Apple das. Was heißt das überhaupt? Ne? Was ist diese Secure Enclave? Es ist letzten Endes eine Hardware, die einen geräteindividuellen Schlüssel enthält, so einen sogenannten UID-Key, so eine Art Master-Key kann man sich das vorstellen. Und keine andere Komponente in dem System kann an diesen UID-Master-Key ran. Apple hat diesen Master Key selbst auch nicht, denn dieser Key wird beim erstmaligen Starten von diesem Gerät wird er erzeugt mit so einem Hardware-Zufallsgenerator und so Oszillatoren. Also wirklich auch recht guter Zufall. Und es gibt keine Möglichkeit, den da rauszukriegen.
Kurze Zwischenfrage. Das bedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe, dieser Key liegt in einer extra Hardware.
Genau, ja. Das ist ein extra Teil in dem Prozessor. In dem System on the Chip nennt man das ja. Aber es ist sozusagen so abgekapselt, dass wenn jetzt eine Software zum Beispiel böse ist und also das Betriebssystem kompromittiert wurde, kommt man an diesen Schlüssel trotzdem nicht dran.
Also ähnlich wie bei einer Smartcard.
Genauso wie bei einer Smartcard auch oder bei anderen Geräten, die entsprechend abgesichert sind.
Genau. Okay. Also das ist kein Kryptoprozessor im klassischen Sinne, der Verschlüsselung beschleunigt, sondern wirklich eine Schlüsselverwaltung in Hardware, an die das Betriebssystem auch nicht rankommt.
Genau, es gibt auch noch einen Kryptoprozessor in Hardware. Das ist dieser sogenannte Secure Enclave Prozessor. Der ist an die Secure Enclave angebunden. Und dieser Kryptoprozessor unterhält sich quasi mit dieser Secure Enclave und führt kryptografische Operationen durch. Genau.
Okay.
Dann wäre halt diese Sache, die Anne schon angesprochen hat, dadurch, dass man eben so eine dedizierte Hardware hat mit diesem Key da drin, wo kein anderer rankommt, kann diese Hardware auch sagen, ich habe keine Lust mehr, ich gebe nichts mehr raus, und das passiert eben genau nach diesen 10 Fehlversuchen. Dann kann nichts mehr ver- und entschlüsselt werden. Außerdem gibt es noch zusätzlich zu dieser Secure Enclave ist das Telefon mit so einem sicheren Startvorgang oder Secure Boot oder wie man das auch immer nennt, ausgestattet. Ganz kurz zusammengefasst, also Bootloader, Kernel, Kernel-Erweiterung und sogar die Baseband-Firmware von dem Funkchip sind signiert. Das heißt, wenn diese Firmware oder die Software nicht mit einem Schlüssel von Apple signiert wurde, kann sie nicht starten. Das iPhone bricht den Startvorgang ab.
Wer überprüft das, ob dieses Boot-Image oder was auch immer da als erstes startet, signiert ist? Also macht das die Security-Enclave oder macht das irgendwer anders?
Nein, es gibt ein Boot-ROM. Und dieser Boot-ROM, das ist quasi ein unveränderlicher Maschinencode, also ein Read-Only-Memory. Und das wird am Anfang gestartet und der macht diese Signaturprüfung. Das ist quasi so eine Chain of Trust.
Okay, also rein theoretisch, wenn ich das Boot-ROM entweder umgehen kann oder so, könnte ich dort theoretisch auch mit einem anderen Key-signiertes Gerät oder was auch immer starten.
Na, dieser Boot-ROM wird eben genauso wie auch dieses Secure Enclave, das ist quasi
in der Hardware CPU. Drin. Also in dem Chip drin.
Genau,
Okay,
und der wird in der Fabrik einmal geschrieben und ist danach unveränderbar.
Also der ist auch nicht irgendwie ein extra Baustein, den man rauslöten könnte, sondern
das ist alles in dem SoC.
Alles klar. Ja, das macht es natürlich wesentlich schwerer anzugreifen. Ist unmöglich.
Genau, und dann war natürlich auch noch so, wenn jetzt hier so ein paar Freaks noch zuhören, würden natürlich sagen, ist ja kein Problem, wir können ja den Chip aufschleifen, ne? Mit dem Rasterelektronenmikroskop da reingucken. Ja, kann man sicherlich tun, aber es kostet natürlich viel, und in diesem Falle, wo halt dieses eine Telefon geknackt werden soll, würde man natürlich, wie gesagt, das ist letztendlich nur ein Chip, wo diese ganzen Sachen hoch integriert drin sind. Wenn man den aufschleifen würde, würde man Gefahr laufen, dass man das gesamte Gerät zerstört, wenn man da irgendeinen Fehler macht.
Also man zerstört das Gerät definitiv.
Genau.
Es ist aber keine Garantie, dass man dabei den Schlüssel tatsächlich extrahieren kann. Die Chance, dabei irgendeinen Fehler zu machen und so, ist relativ hoch. Ich habe noch mal in Vorbereitung zu der Sendung deutlich niedrig integrierte Schaltkreise, wie jetzt so zum Beispiel die Mayfair Classic Chips, die da aufgefeilt wurden. Da reden wir von ein paar Dutzend bis hunderte Chips, die aufgefeilt werden mussten, um an die Struktur zu kommen. Und wir reden hier von Chips, die Technik oder Strukturbreiten haben, wie sie seit den 80er Jahren verwendet werden. Ich habe jetzt nicht im Überblick, in welcher Strukturgröße die Apple-Chips gebaut werden, aber kannst du was sagen?
Ja, also das, wie gesagt, das ist halt dieser A7, um den es da geht, oder auch die neueren, werden halt so von 28 bis runter auf 20 Nanometer gefertigt.
Also
das ist State of the Art.
Ja, also das wirklich aufzufallen und zu lesen, ist nicht trivial und auch wirklich nicht erfolgsversprechend. Also das ist möglich, aber man braucht viel Try and Error. Und wenn man genau ein Gerät hat und an den Key dort kommen will, dass man das aufgefeilt bekommt, ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich.
Genau. Und man hat natürlich auch nur den einen Key. Ne? Also man kann maximal ein Gerät hacken und das skaliert natürlich nicht auf vielen Geräten.
Nee.
Naja, da ist für mich jetzt die Frage, dieses Aufschleifen, ich meine, sie haben jetzt angeblich 1,3 Millionen bezahlt, um das halt umgehen zu lassen. Ja. Ist das Aufschleifen teurer? Also ich meine, wir haben jetzt gehört, es ist risikoreich, aber ist es auch teurer, billiger?
Naja, also das, hast du was dazu sagen?
Nee, ich wollte bloß nochmal klarstellen, die 1,3 Millionen, die sie da bezahlt haben, das ist ja jetzt nicht, um diese Secure Enclave zu hacken, sondern das war halt ein Telefon, was sowas überhaupt nicht hatte, technologisch. Und das, was sie wollten von Apple, ist, dass sie halt ein anderes Betriebssystem schreiben, was sie dann draufspielen, um genau dieses, ich kann zehnmal meine PIN eingeben und danach macht das Ding Peng und alles ist gelöscht, um genau das zu umgehen. Und klar, ne? Also einer bezahlt dafür 1,3 Millionen, der andere, der macht das vielleicht als Hobby für lau. Ich würde das gar nicht so genau sehen, also jetzt so an diesem Preis festmachen. Das Problem dabei ist halt wirklich, wie das Ganze skaliert. Wenn ich einmal irgendwie einen Exploit habe für so ein Telefon und komme ran, ne, über Software, wie halt bei diesem älteren Modell, dann skaliert das eben, dann kann ich diesen Exploit überall verwenden. Ne? Also das, was diese Typen machen hier, die dein Telefon routen und dann irgendwie in alternativen App Store darüber ihre Jailbreaks und dann darüber Geld verdienen. Oder ob das halt Leute sind, die, ich meine, Apple bezahlt immerhin mittlerweile Geld, aber glaube ich auch nicht ganz so viel. Die gehen dann vielleicht irgendwie zu einem Geheimdienst und verkaufen dort ihren Exploit, ne, um damit Geld zu machen. Genau diese Sachen sind halt dabei, sind halt futsch, wenn du sowas richtig gut in Hardware hast. Und dann, glaube ich, reichen auch diese 1,3 Millionen nicht, weil du ja wirklich dieses ganze Equipment brauchst. Ich weiß zum Beispiel, dass AMD, ich glaube den K6 oder so in diesen Generationen, damals haben die das halt auch wirklich so gemacht, dass die Intel-Chips aufgefeilt haben und haben geguckt, wie die Dinger aussehen, haben die dann nachgebaut. Und ungefähr ab der Generation war Beschluss damit. Danach ging das schon nicht mehr. Und damals hatten wir, glaube ich, Strukturgrößen von, also es waren ein paar hundert Nanometer, wo wir heute, ich glaube, ich mittlerweile sind wir 14. Das wird schwer unter dem Mikrofon. Mikroskop. Genau anzugucken.
Also da hätte ich jetzt nochmal eine Rückfrage, denn was ich gelesen habe, war, dass die Argumentation des FBI war, dass die gesagt haben, naja, Apple, jetzt macht das doch mal bitte, denn wenn ihr uns jetzt diese spezielle Variante des Betriebssystems baut und diesen Hack jetzt macht, ist ja nur für das eine Telefon. Und wir wollen nur das eine Telefon damit hacken und dann wird die Software gelöscht und dann ist gut und dann ist ja euer System trotzdem generell sicher. Es geht nur um dieses eine Telefon. Also wo ist jetzt der Unterschied zwischen, ich baue ein Betriebssystem, wo ich mit alle Telefone mit angreifen kann und der Aussage des FBI ist, dass die gesagt haben, nee, das ist jetzt nur für dieses eine Telefon gültig.
Ja, das ist halt Bullshit, ne? Also das geht nicht. Also wenn ich halt einen securen Boot-Prozess habe oder so eine Secure Enclave und ich mache ein Betriebssystem, was das aushebelt, wie auch immer, dann geht das natürlich für jedes Telefon. Und jeder, der dieses spezielle Betriebssystem hat, oder Zugriff hat zu dieser speziellen iOS-Version, kann sie natürlich verwenden. Also das ist nicht so, dass man irgendwie sagen kann, dieses Exploit darf nur das FBI verwenden und dann läuft das nur auf dem Rechner vom FBI. Das funktioniert halt nicht. Jeder, der das klaut oder irgendwie in seinen Besitz bringt, kann es nutzen.
Ja, ja, und irgendein Dorfscheriff wird schon kommen und sagen, wir haben hier ein iPhone von jemand, der falsch geparkt hat. Und dann gibt es die Freunde von Freunden und so weiter. Also sowas würde Kreise ziehen, dass sobald Apple das aus der Hand gibt, ist das nicht mehr beherrschbar.
Und das war ja genau das Problem, ne? Also das FBI hat sich natürlich so einen schönen Fall rausgesucht, der natürlich schön medienwirksam gespielt werden kann, ne? Also mit Terror und dann noch die Islamisten und alles zusammen, ne? Das haben die halt Apple sozusagen vor die Tür gestellt und haben jetzt Apple in der Öffentlichkeit als diejenigen hingestellt, oh, die wollen uns jetzt aber hier nicht dabei helfen, den bösen Terroristen zu fangen, ne? Und das ist ja gerade, was bei den Amis dann so richtig zieht und da, naja, hat Apple halt gegengehalten. aus welchen Motiven jetzt auch immer, aber die haben natürlich einen riesen Backlog an Telefonen, die alle im Schrank liegen haben, auf die auch gerne drauf gucken wollen, aber so einen Typen, der halt falsch parkt, ne, dessen Telefon kann man halt nicht so schön medienwirksam vorziehen, wobei ja selbst Typen vom FBI damals schon gesagt haben, dass die jetzt diese Telefondaten überhaupt nicht brauchen, um das Ding fertig aufzuklären. So.
Ja. Ich habe da noch einen Hinweis, der bei dem Anfang der Erklärung noch nicht so richtig rüberkam. Die neue Struktur, die iPhones haben oder auch die iPads, soweit ich weiß, oder? Ja. Die sorgt natürlich auch dafür, diese Ringstruktur, selbst wenn ich einen Exploit in einem Bereich habe, heißt das noch lange nicht, dass ich auf andere zugreifen kann. Das heißt, selbst Apple baut sich da gewisse Schranken ein, die sie selbst nicht so einfach überwinden könnten, weil das einfach im System drinsteht und so wie das System funktioniert, eben nicht geht, was halt passieren kann, dass sie halt auch gezwungen werden können, von wen auch immer, diese Dinge rauszubauen oder halt irgendwelche Umgehungen, was auch immer, anzubieten.
Inwiefern können sie denn jetzt gezwungen werden? Also wir hatten ja jetzt zum Beispiel den Fall, dass das FBI hingekommen ist und gesagt hat, Apple, du machst das jetzt bitte. Also und jetzt wird gesagt, sie könnten gezwungen werden. Also warum hat sie das FBI dann nicht gezwungen?
Es gibt verschiedene Wege in den USA, jemanden dazu zu in so eine Handlung zu zwingen. Das ist einmal das sogenannte Subpoena. Das heißt, das würde man bei uns als gerichtliche Vorladung bezeichnen. Das heißt, irgendeine Seite kann Beweise anfordern. Das kann sie zum Beispiel auch bei so einer Firma machen. Der zweite Weg sind die sogenannten National Security Letters. Das heißt, bestimmte Gerichte, geheimtagende Gerichte, können diese Anweisungen ausstellen und dann darf derjenige, der das bekommen hat, nicht mal drüber reden. Und dann gibt es noch einen dritten Weg. Es gibt in den USA geheime Gesetze, wo keiner weiß, was drinsteht, wer da wo für was zuständig ist und dort wird vermutet, es weiß halt keiner, was da drinsteht, wird halt auch vermutet, dass dann Leute zu Sachen gezwungen werden können und dann auch öffentlich nicht drüber reden dürfen. Aber das ist, wie gesagt, Spekulation. Die geheimen Gesetze gibt's, aber was drinsteht, weiß keiner, ist halt geheim.
So. Gut, das war jetzt ganz schön viel Input. Wir werden jetzt gleich nochmal eine kurze Musik spielen, damit ihr das ein bisschen verarbeiten könnt. Und dann gehen wir nochmal darauf ein, was ich am Anfang geschildert habe, was eigentlich passiert ist und erklären das technisch nochmal ein bisschen genauer und danach dann auch, warum dieser Fall denn jetzt medial überhaupt so viel Aufsehen erregt hat.
We'll be right back.
Und da sind wir wieder. Weiter geht's mit dem tollen Thema Apple.
Genau, also wir hatten ja jetzt so ein bisschen uns mit den technischen Sachen beschäftigt, Secure Enclave, sicherer Bootprozess und so weiter. Jetzt ist nochmal die Frage, wieso hat das eigentlich so viel Aufsehen erregt? Ne? Also ich meine, das ist ja jetzt nichts Neues, dass die Polizei oder irgendwelche Behörden auf Telefone zugreifen möchten. In diesem Fall war es wohl dann doch, ist es dann doch recht hochgekocht. Ne? Also es gab sehr viele Artikel in der Presse, sehr viele Apple-Fanboys, die dann Apple unterstützt haben. Es gab von Tim Cook einen offenen Brief. Apple hat das natürlich sehr medienwirksam versucht, für sich zu verwenden. Es gab zum Beispiel bei den Apple-Events, gab es richtig am Anfang, hat sich Tim Cook hingestellt, hat gesagt, was er davon hält, von dieser FBI-Sache. Und interessanterweise haben sich auch viele bekannte Firmen auf Apples Seite geschlagen als Unterstützer, also beispielsweise Facebook, Yahoo oder Twitter, also eigentlich alle großen US-Konzerne haben sich hinter Apple gestellt. Und das ist natürlich die Frage, wieso stellt sich jetzt ein Konkurrent wie Google hinter Apple bei so einem Fall? Und ich denke, das ist einfach dadurch zu erklären, dass seit den Snowden-Veröffentlichungen, die ja 2013 schon viele US-Firmen ganz schön, also das Vertrauen in US-amerikanische Firmen sehr erschüttert haben, Apple natürlich auch versucht, da Vertrauen zurückzugewinnen.
Ja, aber das betrifft ja nicht nur Apple. Also das war ja so, dass nach den Snowden-Veröffentlichungen ist ja erstmal bekannt geworden, wie oft und in welchem Ausmaß diese US-amerikanischen Firmen wirklich mit der NSA kooperiert haben und da wirklich ganz rege, tolle Zusammenarbeit hatten. Und dann kam das eben raus und ich denke, das hat echt einen ganz großen Knick im Image verursacht und da waren echt viele Leute sehr sauer und man hat ja auch gemerkt, dass danach eben Sicherheit so ein ganz wichtiges Feature geworden ist, also wo überall dann plötzlich Verschlüsselung auftauchte und so weiter.
Und vor allen Dingen auch sehr viele Länder außerhalb der USA plötzlich ziemlich angenervt waren und Gesetze erlassen haben, die dann dazu geführt haben, dass zum Beispiel Cloud-Dienste in den USA nicht mehr benutzt werden dürfen, in bestimmten Bereichen halt zum Beispiel auch keine Android oder iPhones mehr und. Gerade die russische Regierung, Brasilien war da ganz weit vorn, Indien. Also das sind auch riesengroße Märkte, das darf man nicht unterschätzen. Und das schmerzt den letzten wirklichen großen Industriezweig, wo die USA führend ist, natürlich ganz extrem.
Genau. Und deshalb denke ich, ist es auch verständlich, warum sich Apple dann natürlich auch dort so ein bisschen ins Zeug gelegt hat und versucht hat, das abzuwenden. Wäre es nämlich dazu gekommen, dass Apple dort so eine spezielle iOS-Version angelegt hätte mit einem Backdoor quasi, dann wäre das schon, denke ich, auch in vielen Bereichen, wäre dieses Alleinstellungsmerkmal weggebrochen von iOS-Geräten im Moment, dass man halt sagt, okay, die Hardware, zumindest diese Secure Enclave, das ist eigentlich ein recht gutes Konzept. Und wenn das halt dann wirklich ausgehebelt worden wäre, dann, ja gut, dann hat man auch nicht mehr wirklich einen Grund, Apple-Produkte zu kaufen. Andererseits hat natürlich Apple auch noch andere Interessen. Also Apple geht es natürlich nicht nur darum, dass das FBI da nicht reinkommt, das ist ganz klar, sondern Apple hat ja den iTunes Store, wo Apps verkauft werden von Entwicklern. Die Entwickler wollen irgendwie dafür Geld haben. Und diese ganze Signierung von den Apps führt natürlich auch dazu, dass man nur gekaufte Apps dort ausführen kann und die Apps auch nicht so einfach kopieren kann. Also quasi Raubkopien werden erschwert dadurch, durch diese sichere
Plattform. Wie funktioniert denn das? Also wird da wirklich geprüft, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine App für Apple entwickle, also für iOS, und sage, hier, das ist mein teuer neuer Audio-Player, also wird da dann wirklich wie eine Art Code-Review gemacht, dass da keine Backdoors drin sind?
Also Apple unterzieht jede App einem Review im Store. Was sie nicht sehen, ist der Quellcode selber, aber was man natürlich ganz oft macht, ist, man entwickelt halt gegen Coco-Framework bei iOS in dem Falle und sie sehen halt, sie machen eine statische, also sie untersuchen schon die Binary und sehen ganz genau, welche Libraries man verwendet. Und wenn man halt eine Taschenlampen-App macht, die irgendwie ganz 10 Gigabyte irgendwie erstmal von den ganzen Daten vom iPhone in irgendein Backend hochlädt und verschlüsselt, dann werden sie das natürlich ablehnen. Also Apple guckt da schon drauf und macht halt mit den Möglichkeiten, die sie haben, bei Binaries analysieren sie das und lehnen das auch ab. Das hat ja in der Vergangenheit auch sehr oft zu Verstimmung geführt, dass irgendwelche Entwickler Apps in den Store reintun wollten und Apple hat gesagt, nö, es passt uns nicht, machen wir nicht.
Zum Beispiel als Episode gab es mal ein Spiel, da konnte man also kleine Kinder antreiben, dass sie halt in ihre Mine schneller irgendwelche Mineralien abbauen in Afrika und das fand Apple nicht lustig. Solche Sachen irgendwie, wenn es zu politisch wird, sperren sie das oder wenn es halt den amerikanischen Vorstellungen von Nacktheit nicht entspricht, dann kommt sowas auch nicht in den App Store. Aber was sie halt wirklich machen, sind, die packen das Zeug mal in eine Sandbox und gucken, was da passiert. Aber das wird natürlich automatisch gemacht. Das heißt, es gibt Fälle, wo sowas auch mal durchgeschlittert ist. Irgendwelche Sachen, die ja halt außenrum eine Taschenlampen-App waren und dann unten runter andere versucht haben, Daten weiterzuschicken.
Ja. Also das geht, also das mit diesem Code-Review, das ist, würde ich wirklich ein Reich der Propaganda schicken, was Apple da macht. Die vermitteln halt ganz gerne den Eindruck, ja, wir, unsere Tools sind sicher, weil wir gucken die uns an, aber sie haben über Jahre oder mindestens ein paar Monate nicht gemerkt, dass eine trojanisierte Xcode-Version unterwegs war.
Genau.
Und
was?
Hunderte Apps, Xcode ist die Programmierumgebung, in der die Apps gebaut werden, und selbst größere, bekannte Apps sind mit diesem Ding gebaut worden und lagen monatelang im Store.
Wenn ich da noch einmal zu erzählen darf, der große Witz dabei war, dass wenn ich aus China versucht habe, mir das originale Xcode runterzuladen, dann hat das halt Ewigkeiten gedauert. Und die trojanisierte Version, die ging total schnell. Ja, und deswegen haben halt die Leute sich das Ding gezogen.
Genau, es war vor allem in China, glaube ich, der Fall.
Ja, genau. Aber wie gesagt, solche Stores sind kein Grund oder keinerlei Garantie dafür, dass die Software wirklich sauber ist. Also das, es gibt auch mehrere Fälle, wo die Leute direkt Erkennung der Testumgebung von Apple eingebaut haben und wo es dann auf echten iPhones war. Nach 2 Wochen ging der Ärger los.
Wie ist denn das jetzt, wenn man das jetzt mit anderen Betriebssystemen auf Smartphones vergleicht? Also jetzt haben wir gehört, da sind gewisse Kontrollen, die sind eben nicht hundertprozentig sicher, aber wenn wir jetzt zum Beispiel den Google Play Store nehmen, weil Android ist ja jetzt so das meistverbreitetste Betriebssystem, mit, wie läuft es denn da? Wird da auch irgendwas geprüft oder gar nicht? Oder?
Also Google hat schon die Möglichkeit, Apps da rauszuziehen, aber so wie ich das zumindest mitbekommen habe, ich kenne mich jetzt mit Android auch nicht so aus, aber ist das immer erst danach?
Also sie checken schon ein paar Sachen beim Hochladen, also kurz nach dem Hochladen, bevor es veröffentlicht wird, aber das ist richtig.
Grundsätzlich, ne, also wenn nach dem meistens ist es so, es gibt halt eine Malware, die war halt im Store, Google kriegt davon mit, nimmt die raus. Aber wenn man sich so die Statistiken anguckt, es gibt so Statistiken, wie viel Malware auf den verschiedenen Plattformen unterwegs ist, da ist iOS immer das, wo am wenigsten los ist. Also es gibt natürlich auch Malware für iOS, aber sehr wenig. Das liegt einmal daran, dass natürlich Apple recht strikt das über, also wie gesagt, was wir gerade schon hatten. Andererseits ist es aber auch so, dass bei iOS die Software-Updates von der Statistik her sehr schnell installiert werden. Also wenn zum Beispiel, es gibt ja richtig so einen Hype, es gibt da Webseiten, die darüber schreiben, dass jetzt iOS 9.3 rausgekommen ist und viele Leute installieren das. Bei Android hat man meist das Problem, dadurch, dass der Gerätehersteller selber dieses neue Android sich von Google holen muss und anpassen muss erstmal für das Gerät, ist man quasi darauf angewiesen, dass beispielsweise Sony oder irgendein anderer Hersteller dieses Update zur Verfügung stellt. Und Apple ist in der guten Position, dass sie halt die Hardware und die Software kontrollieren. Deshalb können sie halt ein Update viel schneller rausbringen. Und tendenziell kann Apple so Schwachstellen, die rauskommen in iOS, viel schneller in die Breite quasi ausrollen.
Wie ist denn das bei Apple? Also bei Android ist das ja ein ganz bekanntes Problem, eben weil der Hersteller jedes Mal das Android anpassen muss und es auch bei jedem Update machen muss, dass dann bestimmte Telefone nach schon teilweise kurzer Zeit nicht mehr unterstützt werden. Wie ist denn das bei Apple? Also unterstützen die auch noch das iPhone 1 oder 3 oder?
Also Apple unterstützt die Geräte recht lange, interessanterweise. Also beispielsweise das iPhone 4S. Das wurde bis zur, also iOS 9 ist ja gerade das aktuelle System, iOS 9.3. Das iPhone 4S wird immer noch unterstützt von iOS 9 und ich gucke gerade mal, wann das rausgekommen ist. Das iPhone 4S ist im Oktober 2011 rausgekommen. Also das ist jetzt ungefähr 5 Jahre alt und wird halt noch supported von der aktuellen iOS-Version. Das heißt, es geht recht lange. Natürlich fallen die Geräte auch irgendwann raus. Apple hat ja früher 32-Bit-Prozessoren gebaut, jetzt sind es 64-Bit-Prozessoren. Also da wird manchmal unterschieden, manchmal fallen alte Telefone raus. Aber grundsätzlich ist es so, dass Apple die länger supportet als jetzt bei Android-Geräten, man das kennt.
Wo geht's weiter?
Na, weiter geht's, also wenn ich jetzt den Faden richtig noch im Kopf habe, dann sind wir dabei, warum ist denn Apple jetzt an der Sicherheit interessiert? Also wir haben jetzt ja darüber gesprochen, welche Unterschiede es dort gibt bei den Betriebssystemen und wo sie drauf achten, wo sie was gut machen. Und jetzt war eben die Frage, warum? Also wovor wollen sie sich schützen? Warum wollen sie sich wovor schützen? Also wir hatten das mit den iTunes, ne? Also dass das auch ein finanzielles Modell ist, dass ein finanzielles Interesse dahinter ist.
Genau. Naja, wie gesagt, was ich schon gesagt hatte, Raubkopien verhindern von kostenpflichtigen Apps. Es gibt halt auch noch die Möglichkeit,
und Content... Und vergiss den Content nicht.
Genau, also weil du ja gerade iTunes gesagt hast, iTunes ist ja nicht nur, sind ja nicht nur Apps, sondern ist auch Musik, sind Filme, ist jetzt neuerdings Streaming. Dieser Content, den man da kaufen kann, der ist natürlich auch entsprechend mit einem Kopierschutz versehen und man kriegt den da auch nicht so einfach raus. Also wenn man jetzt bei Apple Music was streamt und das offline auf sein Gerät runterlädt, dann ist das geschützt und man kann das nicht so einfach jetzt anderweitig verwenden, die Dateien.
Und vor allen Dingen gucken ja auch schon ein bisschen voraus, ne? Die wollen ja noch mehr Leuten ihre iPhones verkaufen und da brauchen die halt neue Applikationen. Und das, was sie sich dafür ausgesucht haben, ist Banking. Und wenn ich Banking mache mit diesem Taschencomputer, dann muss das Ding sicher sein. Weil ansonsten kommt halt jemand, wie das Beispiel, das will ich jetzt im FBI nicht unterstellen, dass die hier deine Bankdaten abziehen wollen, aber dem passiert halt ab und zu auch der NSA mal, dass die irgendwie ihre Exploits verlieren. Und die tauchen dann bei GitHub auf, wie gerade. Und das mag Apple, glaube ich, nicht erleben, dass dann irgendwie der Exploit da ist und die Leute halt den ihr ganzes schönes Banking- und Apple Pay-Zeug kaputt macht und die Leute halt das Vertrauen darin verlieren und damit sowas nicht mehr machen.
Kurze Zwischenfrage, was ist GitHub?
GitHub ist eine Web-Plattform, wo quasi Code, Open-Source-Code liegt. Ich glaube, diese Shadow-Brokers-Exploits, auf die du ansprichst, die liegen nicht bei GitHub, die lagen irgendwie bei Pastebin in irgendwelchen ganz komischen Ecken rum, oder?
Aber auf jeden Fall öffentlich zugänglich. GitHub? Also das konnte wirklich jeder sehen, man muss sich nicht in irgendeinem Forum einloggen.
Die gab es mal eine Zeit lang bei GitHub, so wie ein... Mitmoderator der Show hier gern sagt, das ist so das Facebook für Softwareentwickler.
Genau. Ja. Kurzer Hinweis noch, warum Apple auch sehr an Sicherheit interessiert ist. Ja. Zum einen, was du schon gesagt hast, die wollen eine Bank werden mit Apple Pay. Das zweite ist, so Image-Schäden hauen bei Apple immer gleich doppelt so rein wie bei jedem anderen. Apple hat halt das Image, ein hochwertiges Produkt zu sein, besser zu sein als alle anderen und jeder noch so kleine Fehler oder was auch immer, wird auch gleich mal aufgebauscht. Wenn in einem Android sowas ist, da heißt es dann immer, na gut, ist halt Android, jeder weiß es, dass es so ist, aber Apple ist toll.
Ja, also ich hätte da sogar noch einen Punkt, das vergisst man manchmal, aber interessanterweise ist es ja auch so, dass Apple seine Betriebssysteme, in dem Fall jetzt iOS bei iPads und iPhones, so gestaltet, dass sie nur auf Apple-Geräten starten. Das heißt, wenn jetzt jemand hingehen würde und sagt, ja, das sind tolle Hardware, ich kopiere einfach die Hardware, die Leiterplatte letzten Endes, dann könnte er trotzdem iOS dort drauf nicht starten.
Also zusammengefasst heißt das, Apple will eigentlich seinen Wallet Garden beschützen.
Den Was ist denn ein Wallet Garden?
Wallet Garden ist ein Konzept, dass man sagt, komm zu uns in meinen Garten, hier ist alles schön, hier gibt es nichts Böses, wir beschützen euch für alles, grüne Wiese, Blümchen und so weiter.
Halt iTunes, genau, also dieser App Store und iTunes, das ist quasi dieser Wallet Garden.
Und dafür muss man eben sein Portemonnaie aufmachen und deswegen der Wallet Garden, oder?
Ja, und manchmal auch ein bisschen den Verstand ausschalten.
Manchmal auch Vault im Sinne von Wall, also die Wand, ne? Also eingezäunter Garten sozusagen. Ja, was noch ein interessanter Punkt ist, der jetzt vielleicht, also womit wir das abschließen könnten, dieses Thema, quasi Motivation von Apple. Apple hat jetzt auf der Black Hat, das ist so eine Hacker-Konferenz in den USA haben sie, es wurde vorhin schon ganz kurz angesprochen, so ein Bug-Bounty-Programm vorgestellt, wo sie $200,000 als Maximum auszahlen. Das ist für einen Exploit von dieser Secure Enclave zum Beispiel, dieses hohe Preisgeld, um Sicherheitsexperten zu motivieren, eben da auch nach Sicherheitslücken zu suchen und Apple die auch zu sagen. Das ist natürlich das der größte Punkt. Denn im Moment ist es so, es gibt Exploits für iOS auf dem Schwarzmarkt zu kaufen. Die sind aber, wie wir beim FBI gesehen haben, extrem teuer. Also da ist man so.
Also siebenstellig ist durchaus.
Wirklich siebenstellig, üblich. Siebenstellige Beträge. Und Apple hat natürlich ein Interesse daran, dass diese Exploits vom Markt wegkommen. Und sie quasi im besten Fall mit den Sicherheitsforschern, die quasi vorher schon abgreifen, denen halt was bezahlen. Da ist wahrscheinlich das Geld auch, ich meine, $200,000 ist für Apple jetzt Peanuts, sage ich mal. Aber sie sind natürlich auch daran interessiert, dass die Leute zu ihnen kommen und das quasi eine Responsible Disclosure wird. Das heißt, der Forscher oder der Hacker, der das rausgefunden hat, geht zu Apple und unterstützt quasi Apple auch unter Umständen dann dabei, das zu fixen oder gibt Informationen erst frei, wenn Apple ein Update hat. Das heißt, es würde dann eine neue iOS-Version geben. Apple sagt, ja, wir haben hier die und die Sicherheitslücken behoben und erst danach würde quasi überhaupt rauskommen, was wurde da gebrochen. Im Moment ist es so, es gibt halt iOS-Exploits, die sind da, sogenannte Zero Days. Apple weiß nichts davon und sie können ausgenutzt werden. Und das will Apple natürlich verhindern.
Und das mit diesem Bug-Bounty, also bezahlen für Fehler, die gefunden werden, ist es neu? Und sind Apple jetzt die Einzigen, die das machen? Und machen sie das schon ganz lange oder ganz neu? Wie ist denn das?
Nein, das ist natürlich nicht neu. Also es gibt mehrere Firmen, die das schon länger machen. Da gibt es zum Beispiel, also sogar Tesla hat ein Bug-Bounty-Programm.
Auch also der Autohersteller.
Der Autohersteller. Es gibt aber auch noch viele andere. Also
Google ist da ganz weit
Google,
vorne. Ja.
Google hat sogar so ein Project Zero, wo sie richtig Zero Days suchen. Und Apple, es war halt einfach wirklich Zeit für Apple, da nachzuziehen.
Was ist denn ein Zero Day? Ganz kurz.
Zero Day hatte ich vorhin ganz kurz gesagt, das ist ein Exploit, was noch nicht bekannt ist, also was dem Hersteller nicht bekannt ist und was auch noch nicht gefixt wurde, was quasi überall auszunutzen ist.
Der Name kommt daher, es gibt null Tage Warnung.
Genau,
bevor
null Tage Warnung.
Auftritt.
Genau. Ja, würde ich sagen, sind wir damit eigentlich soweit durch mit dem Punkt. Wollen wir noch eine Musik spielen?
Dann spielen wir noch eine kurze Musik und dann kommen wir, wie angekündigt, zur iCloud und erzählen ein wenig darüber.
Richtig. Mal sehen, ob wir jetzt eine neue Musik haben.
willkommen zurück. Wir haben ja jetzt immer schon mal so ein bisschen über iCloud am Rande gesprochen. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ist denn eigentlich iCloud? Was gibt es da für einzelne Services, die Apple anbietet? Als erstes fällt mir da ein, das sogenannte iCloud Drive. Das werden sicherlich nicht so viele unter diesem Namen kennen, aber es ist letzten Endes sowas wie Dropbox, was in iOS integriert ist.
Ist der, also sowas wie Google Drive oder ist der Name jetzt Zufall, dass das beides Drive heißt?
Nee, wer weiß, also es heißt wirklich iCloud Drive. Es verhält sich genauso wie Google Drive auch. Es ist letzten Endes so, dass man dort Dokumente ablegen kann und die werden dann synchronisiert zwischen den Geräten. Also zwischen einem iPad, einem iPhone und einem Mac. Und auch Apps, die sozusagen auf iOS laufen, können dort Dateien reinlegen. Und man hat dann quasi einen Ordner von, was weiß ich, der App Pages oder Word. Und da liegen dann diese Dokumente drin. Und man kann auf dem Mac dort editieren und dann werden die rüber synchronisiert auf das iPhone. Das ist quasi so ein ganz normaler Dateisynchronisationsdienst. Ja, dann gibt es Fotos. Das ist letzten Endes auch ein Fotodienst von Apple, wo man seine Fotos mit synchronisieren kann und verwalten kann. Dann bietet Apple sogar Mail an. Das sind diese me.com-Domains, hat man vielleicht schon mal gesehen. Das kann man aber natürlich auch selber hosten. Also das würde ich natürlich auch jedem empfehlen, wenn man ein iPhone hat, damit Mail macht. Das iPhone versteht natürlich alle gängigen E-Mail-Protokolle, also IMAP, POP3. Natürlich kann man sich den E-Mail-Server selber hinstellen. Das muss man natürlich nicht bei Apple machen. Ist auch nicht empfohlen, das bei Apple zu machen, denn Apple kann diese E-Mails natürlich rausgeben, wenn sie danach gefragt werden.
Oder euch darüber irgendwelche Dinge schicken.
Genau, also Mail.
Ja. Wie ist denn das bei Apple? Kann ich da meine Mails auch verschlüsseln oder ist das immer nur Klartext? Und das heißt dann, wenn es rausgegeben wird, dann geht wirklich alles raus?
Nee, bei Apple sind die E-Mails grundsätzlich, das ist ganz normal klassisch E-Mail. Also die sind im Klartext, liegen die auf dem Server und wenn ich das verschlüsseln will, dann muss ich das mit PGP oder mit S/MIME selber machen.
Also GNU-PG oder PGP gibt es für iOS. Für macOS weiß ich, aber
Es gibt es für macOS, es gibt für iOS gibt's eine App. Da sieht das dann so aus, man bekommt mit dem normalen Mail-Client von Apple, bekommt man diese PGP-verschlüsselte E-Mail und dann kann man diesen Anhang quasi in eine andere PGP oder OpenPGP-App senden und diese App entschlüsselt einem dann die Nachricht. Ist ein bisschen frickelig, aber es funktioniert.
Es ist PGP.
Ja. Es macht keinen Spaß. Also die PGP-Implementierung für das Apple Mail, das dauert immer ein bisschen, ne, wenn die halt so ein neues Betriebssystem rausbringen, weil das halt wirklich rein gehackt ist. Das geht relativ gut, aber auf iOS, das macht einfach keinen Spaß.
Also was Apple auch selber empfiehlt für E-Mail-Verschlüsselung ist S/MIME. S/MIME ist bei Mac und bei iOS durchgängig integriert. Also wenn man jetzt also viele Leute werden das ja vielleicht schon mal gehört haben, S/MIME, das ist sozusagen ein zertifikatbasiertes.
Das ist auch in fast allen E-Mail-Clients weiter noch verbreitet also, als GNU-PG.
Genau, da kann man dann sein Zertifikat dort reinladen über einen sicheren Weg und dann kann die Standard-E-Mail-App auf dem iPhone das alles machen. Also S/MIME ist eigentlich das, was man auf iOS viel besser und ohne Schmerzen nutzen kann. Ja, dann gibt es natürlich in der iCloud noch sowas wie Kontakte. Kennt man von Android ja auch. Das Interessante ist, dass man das auch selber hosten kann. Also was Apple dort eigentlich nur hat, ist ein sogenannter CardDAV-Server, der quasi bei Apple steht. Dieser CardDAV-Server ist aber offen. Also die Spezifikation von Apple wurde veröffentlicht und es gibt sogar so einen eigenen Server dafür von Apple und man kann sich den quasi bei sich zu Hause hinstellen und kann dann seine Kontakte und auch Kalender, das wäre der nächste Punkt, der in der iCloud auch drin ist, diese CalDAV sozusagen, kann man auch selber hosten. Man kann natürlich aber sich auch, wenn man das einfach haben will, schaltet man einfach die iCloud an, aber dann sind wie gesagt diese Daten unverschlüsselt bei Apple. Also Apple kann diese Kalender und Kontaktdaten rausgeben.
Man kann sich im Prinzip diesen kompletten Dienst oder die Dienste, was so Groupware-Lösungen angeht, auch wirklich, wie du schon sagst, zu Hause hinstellen. Ich habe das mit Colab probiert und mit e-Groupware. Beide stellen sich Richtung iPhone als Exchange Server, Microsoft Exchange Server.
Das geht auch.
Funktioniert wunderbar. Genau. Ich will jetzt nicht sagen Exchange Server nehmen. Also der Colab zum Beispiel ist freie Software, ist auf fast allen Linux-Distros mit drauf. Kann man sich mit ein bisschen, sagen wir mal, das ist ein schönes Wochenendprojekt. Ja,
genau. Was auch noch zu empfehlen wäre, wäre, das kennen bestimmt viele, OwnCloud oder jetzt Nextcloud. Hat auch Unterstützung für Kontakte und Kalender, sodass es das iPhone versteht.
Gibt es da auch einen Dateisync-Client?
Für iOS ja.
Okay. Genau. Also im Prinzip dieses iDrive oder wie es hieß.
Aber meinst du jetzt für OwnCloud?
Ja.
Ja, also es gibt eine OwnCloud-App für iOS und es gibt sogar eine Nextcloud-App für iOS.
Okay.
Genau. Und was ich selber verwende, ist Baikal. Baikal ist so ein ganz kleiner Lightweight CardDAV-CalDAV-Server. Der macht nur CardDAV und CalDAV. Aber dafür halt sehr performant. Da ist keine Dateisynchronisation drin, aber diese beiden Sachen macht er halt. Genau. Was es noch gibt in der iCloud, sind die sogenannten Reminders. Das sind einfach solche Erinnerungen, die werden letzten Endes auf IMAP abgebildet. Also wenn man quasi einen eigenen E-Mail-Server hat, kann man diese Reminders auch selber hosten. Ja.
Wie ist denn das jetzt bei dem Selbsthosting? Also ist das erstens auch für einen technisch nicht so versierten möglich, das selber zu tun? Also gibt es da auch irgendwie hübsche grafische Oberflächen, mit denen ich das machen kann und ausführliche Anleitungen? Oder ist das wirklich irgendwas, wo ich dann in der Kommandozeile sitze und nicht weiterkomme?
Also das mit den Reminders ist ganz einfach. Da braucht man einfach nur einen E-Mail-Server bei einem gängigen Provider. Wie gesagt, weil das auf dem IMAP-Server läuft. Das heißt, wenn man irgendwo einen E-Mail-Server hat, kann man auch die Reminders quasi an Apple vorbei synchronisieren. Kontakte und Kalender, da muss man halt sich diesen Card- und CalDAV-Server aufsetzen. Baikal beispielsweise ist PHP-basierend. Also PHP ist jetzt nicht das Beste, aber das ist letzten Endes recht sehr einfach zu installieren. Man braucht einfach nur einen Webserver mit PHP-Unterstützung. Dann zieht man das da drauf und hat dann quasi eine Webseite, wo man sich das zusammenklicken kann. Dann kann man halt sagen, welche Kalender habe ich, wie ist diese Synchronisationsadresse. Dann gibt man einfach die Synchronisationsadresse in sein iPhone ein und dann geht das los.
Man kann auch was ganz anderes machen, statt zu dem Nerd seiner Wahl oder seines Vertrauens zu gehen und sagen, mein Windows ist kaputt, kann man auch hingehen und sagen, du, ich hätte gern einen Groupware-Server, wie auch immer. Ich wäre bereit, im Monat 5 € zu bezahlen. Legst du mit was drauf? Ich kenne noch 5 andere Leute und dafür können wir uns einen richtigen Server irgendwo leisten und da installieren wir das drauf und du hast da ein bisschen ein Auge drauf und da ist er nämlich total happy.
Genau, also es gibt 2 Möglichkeiten, das umzusetzen. Einerseits, man nimmt sich ein paar Leute zusammen, mietet sich so einen richtigen Server in einem Rechenzentrum, muss aber noch nicht mal sein. Man kann das auch zum Beispiel auf einem Raspberry Pi machen oder auf einem Banana Pi oder was auch immer, Odroid, und sich das zu Hause hinstellen, denn so ein CardDAV-Server braucht eigentlich sowas wie, also überhaupt keinen RAM und auch keine CPU. Das ist total lightweight und man braucht keine wirkliche Hardware dafür.
Ja, solange man da nicht irgendwie 100 Leute drauf hat und auch also eine richtige Groupware-Lösung auf dem Raspberry Pi, nein, wird nicht gehen. Aber die meisten Leute, die wirklich nur Kontakte, Aufgaben und so weiter, Kalender auf ihren Handy synchronisieren wollen, selbst für die Familie reicht so ein kleiner Rechner in den meisten Fällen aus.
Und für mich stellt sich dann noch die Frage, das ist jetzt nicht unbedingt total trivial, was habe ich denn jetzt für Vorteile? Also wenn ich jetzt E-Mail, Kontakte, Kalender, Erinnerungen und Dateiablage alles selber hoste, heißt das, Apple hat keinerlei Zugriff drauf, weil irgendwie müssen ja die Apps auch damit umgehen können und Apps können ja auch Daten raussenden, also kriegen sie das doch irgendwie auf Umwegen mit? Oder haben sie denn wirklich gar keine Ahnung, was ich in diesen Bereichen tue?
Also grundsätzlich natürlich immer bei diesen ganzen Sachen, man muss Apple da natürlich stückweise vertrauen. So wie Apple sagt, dass sie es machen, ist es so, dass sie sich dann, wenn sie die Kontakte synchronisieren, mit diesem Server direkt verbinden. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise mein iOS Kontakte synchronisiert, verbindet er sich nicht zu Apple, sondern er verbindet sich zu meinem Server. Und wenn beispielsweise das jetzt auf meinem Raspberry Pi zu Hause ist, dann kann nicht so einfach irgendjemand hingehen und sagen, gib mal die Kontakte raus. Also sie können nicht zu Apple gehen, Apple hat die Daten nicht. Sie können auch nicht zu dem Hoster gehen, sondern Sie müssen eigentlich sich das Ding bei mir zu Hause vom Schreibtisch nehmen. um an die Daten zu kommen. Und das ist natürlich schon mal eine höhere Hemmschwelle. Das heißt nicht, dass das gar nicht geht, aber das heißt, dass der Hersteller, in dem Fall Apple, gar nicht in die Lage kommt, die Daten rausgeben zu können, sondern Apple hat einfach nichts. Und das ist schon mal eine gute Sache. Ja. Dann, was es noch so gibt, ist halt Notizen bei iCloud. Interessanterweise, das habe ich jetzt mal zufällig mitbekommen, sind die jetzt verschlüsselt. Also man kann, die waren immer nicht verschlüsselt, aber jetzt kann man ein Passwort setzen. Und das zeigt natürlich auch schon, dass Apple da so ein bisschen in die Richtung geht, die Sachen wirklich auch zu verschlüsseln in der iCloud mit einem Schlüssel, den nur ich kenne. Das heißt, das ist auch wirklich so, wenn ich es auf einem, es gibt diesen Paddle-Test, nennt man das, wenn man sein Smartphone in eine Pfütze wirft und ein neues hat und da wieder seine ID eingibt. Welche Daten kommen zurück? Diese Daten kann der Hersteller logischerweise rausgeben. Und bei den Notes ist es so, die sind halt dann, die werden zwar angezeigt, sind aber verschlüsselt. Da ist so ein Schlosssymbol, da muss halt dieses Passwort wieder eingeben. Das.
Ja, weißt du zufällig, mit welchem Verfahren die verschlüsselt sind?
Das weiß ich jetzt leider gerade nicht. Es gibt so einen Apple Security Guide, wo das drinsteht.
Den werden wir natürlich auch in den Shownotes nochmal verlinken.
Genau, den verlinken wir in den, also geschützte Notizen. Also ich gehe davon aus, dass das irgendwie so grundsätzlich wieder AES
Aber ist. Hier muss man wieder sagen, das ist auch wieder Vertrauen in Apple. Apple genau. Kann diese Notes-App schreiben, wie sie wollen. Ich kann die natürlich nicht auditieren. Und genau. Wenn ich den Leuten vertraue, dann ist das sicher. Wenn ich den Leuten nicht vertraue, dann ja, ist es das oder auch nicht. Und,
genau. Also ich habe gerade mal nachgeguckt, diese Notizen werden, also man gibt ein Passwort ein, das wird mit einer Passwort-Deviation-Function versehen, also PBKDF2, wen das interessiert. Das heißt einfach nur, dass das Passwort nicht direkt als Schlüssel verwendet wird, sondern abgeleitet wird und dann wird AES GCM verwendet.
Also das ist, klingt schon nach, wir haben uns Gedanken gemacht.
Ein gängiges symmetrisches Verfahren.
Ja. Ja.
Also da sieht man halt schon, Apple geht teilweise in die Richtung, dass sie versuchen, das auch so zu verschlüsseln, dass sie es selber nicht lesen können. Ja, dann gibt es halt noch das iCloud Backup.
Warte mal, ich habe noch zu den Notizen kurz was. Als Randnotiz davon, interessanterweise konnte man früher oder kann man immer noch diese Notizen auch auf seinem eigenen IMAP-Server speichern. Nur kam dann leider so ein lustiges neues Feature, dass man jetzt halt auch Bilder mit reinhängen kann oder irgendwie so irgendwelche Listen so zum Abhaken. Und das geht dann wieder nur in der iCloud. Und da ist eigentlich nicht richtig ersichtlich, warum die Daten irgendwie nur in die iCloud passen sollen und nicht mehr in so einen IMAP-Server.
Genau, also was man vielleicht auch noch anmerken muss, diese geschützten Notizen gibt es erst seitdem das nicht mehr auf IMAP geht. Also früher, als das auf IMAP synchronisiert wurde, waren die quasi unverschlüsselt auf dem IMAP-Server, aber man konnte es zumindest selber hosten und jetzt muss man es in der iCloud hosten, es ist aber verschlüsselt. Vielleicht ist genau das der Grund, warum sie es eingeführt haben.
Ja, bloß mein IMAP-Server, der kann auch verschlüsselte Dateien abspeichern.
Ja, ich glaube, man konnte sich eine Weile das auswählen, ob man diese alten Notes verwendet oder nicht, geht aber wahrscheinlich nicht mehr. Ist ein valider Punkt, genau. Dann haben wir das schon angesprochene iCloud Backup. So, und da ist erstmal eigentlich eine Warnung, steht da erstmal, denn das iCloud Backup ist eigentlich, wir haben ja schon angesprochen, von der Hardware sind die iOS-Geräte sehr gut geschützt. Aber das iCloud Backup ist so wirklich die Achillesferse eigentlich bei den ganzen Geräten. Denn ein iCloud Backup, wenn das aktiv ist, ist quasi ein Backup, was, ich glaube, einmal pro Tag den gesamten Inhalt vom iPhone zu Apple hochschiebt. Was Apple damit eigentlich machen will, ist, dass sie sagen, okay, wenn dein iPhone halt in die Pfütze fällt, ist es für dich ganz einfach. Du kaufst dir einfach ein neues oder kriegst ein neues, gibst deine iCloud Apple ID ein und alles kommt wieder zurück. Das heißt natürlich, dass Apple diese Daten bei sich ablegt und zwar so, dass Apple sie lesen kann und auch rausgeben kann, sonst könnten sie mir es ja nicht zurück draufspielen.
Die könnten zwar auch verschlüsselte Daten speichern, aber auch mit irgendeinem Key verschlüsselt. Das Problem ist das Restore. Wenn ich irgendwo in Sydney bin, mir ist mein iPhone in die Pfütze gefallen, dann soll ganz schnell das ganze Zeug wieder da sein. Und da traut Apple seinen Leuten scheinbar einfach nicht zu, das Passwort einzugeben. Also es ist möglich, ein sicheres Backup zu machen. Apple tut es nicht.
Also was man dazu noch sagen kann, es ist jetzt nicht so, dass Apple das nicht kann. Also es gibt weiterhin die Möglichkeit, das ist auch zu empfehlen, ein iPhone mit iTunes zu backuppen. Und also man kann quasi das iPhone ganz klassisch per USB an einen Mac anschließen und kann an einen Windows-PC und kann in iTunes ein Backup anstoßen und das kann man verschlüsseln.
Und das Restore geht auch viel, viel schneller.
Genau, also da ist der Tipp, iCloud Backup ausschalten und sozusagen das iPhone einfach über USB verbinden und dann ein verschlüsseltes Backup machen. Der Vorteil daran ist sogar, dass bestimmte Daten dann erst in das Backup reinkommen. Apple hat bestimmte Vaults auf dem iPhone, beispielsweise WLAN-Passwörter, die werden bloß bei einem verschlüsselten Backup überhaupt übertragen. Aus Sicherheitsgründen.
Und du sagtest Backup abschalten. Das ist ein Punkt, der halt sowohl bei Google als auch bei Microsoft, weiß ich es jetzt nicht mit Sicherheit, aber auch bei iOS so ist. Die stehen halt mit einem Fuß, egal was ich ein- oder ausschalte, immer in der jeweiligen Cloud des Anbieters. Und sowohl Google als auch Apple kann diese Funktionen aus der Entfernung einschalten. Das heißt, auch ohne, dass mir das auf meinem Telefon angezeigt wird. Das heißt, wenn irgendwer wie FBI kommt und sagt, hier, wir wollen morgen den sein Handy ratzen, dann gehen die zu Apple und sagen, schalt das Backup ein, dann wird das Zeug halt hochgeladen und Apple sammelt halt ein.
Also es gab da so einen recht populären Fall, das nannte sich irgendwie The Threepening oder The Big Threepening. Das haben vielleicht einige Leute mitbekommen, das war halt letzten Endes genau der Angriff über das iCloud Backup. Da wurden von irgendwelchen Stars, Scarlett Johansson und Co., wurden halt irgendwelche recht leicht bekleideten Bilder aus der iCloud runtergeladen.
Die waren halt nicht in der iCloud, das war ja das Problem.
Ja, die waren quasi im iCloud Backup. Also sie sind davon ausgegangen, sie haben diese Fotos lokal auf ihrem Gerät gehabt, aber dadurch, dass Apple den gesamten Inhalt des iPhones, auch die Bilder, in die iCloud geschoben hat, das dort zwar verschlüsselt ist, aber wenn man das Passwort von dem iCloud-Account kannte, konnte man sich diese Bilder trotzdem runterladen. Natürlich über jetzt Reverse Engineering von dem Protokoll, aber es war technisch möglich.
Das ist mir jetzt nicht ganz klar geworden. Also ich kann für die einzelnen Funktionen, also Fotos, Kalender, E-Mails, das kann ich ausschalten, dass es synchronisiert wird. Also kann sagen, meine Nacktbilder möchte ich jetzt bitte nur lokal auf dem Telefon haben. Aber wenn ich dann vergesse, auch noch das Backup auszuschalten, dann wird es trotzdem alles zu Apple im Klartext hochgeladen.
Also es gibt einen Unterschied zwischen dem iCloud-Fotosdienst. Das ist quasi ein geshareter Fotostream, wo verschiedene Leute zusammen Fotos sich angucken können und kommentieren können, bla bla. Und das iCloud backupt quasi die lokal verfügbaren Fotos.
Das und andere Files, die auf
und dem... Andere, und auch andere
Einstellungen Files. Und so weiter.
Also auch Einstellungen, die einzelnen Dateien von den Apps, also beispielsweise ein Podcast-Client, kann auch Audiodateien haben, die können dort auch gebackupt werden.
Also ich kenne das von anderer Backup-Software, da kann ich auch teilweise auswählen, was ich backuppen möchte. Ist es bei Apple auch so? Also kann ich auch sagen, Einstellung, das wäre total praktisch, aber Musik und Bilder möchte ich jetzt nicht haben. Geht das auch?
Ja, das geht. Also man kann das selektiv im Menü abschalten, dass man beispielsweise ein Podcast-Client, wenn man da 10 GB Podcasts hat, das kann man ausschalten, dass das nicht in das Backup mit reingeht.
Ja, ansonsten ist es aber bei Apple so, dass halt alles Geld kostet, ne? Und die geben dir halt 5 GB und denken, das reicht für alle. Und ab dort kostet es Geld und diese 5 GB reichen nicht für viele Backups. Also da merkst du ganz schnell, dass das dann alles nicht mehr geht.
Also wahrscheinlich der erste Grund, und das ist ja letztendlich auch irgendwo gut, der erste Grund, warum Leute das iCloud Backup abschalten, ist, dass sie halt einfach 10 GB Fotos haben und das einfach da nicht reinpasst.
Ja. Wie ist denn das bei Apple mit den Backups? Halten die immer nur eins vor? Und wenn jetzt irgendwie, also ich sag mal, ich habe jetzt eine tägliche oder wöchentliche Aktualisierung und wird dann immer nur ein Backup vorgehalten? Also ich kenne das so, wenn man Backups macht, dass man eventuell mehr als eins vorhalten sollte, falls da eins kaputt ist oder so, falls das nicht klappt.
Also ich weiß jetzt nicht genau, was Apple einen anzeigt, aber Fakt ist, keiner weiß, was die aufheben und was die wegwerfen. Da muss man ihnen vertrauen. Also das ist halt das Problem. Was ich einmal an Daten aus der Hand gegeben habe, habe ich keine Kontrolle mehr drüber, insbesondere bei so Cloud-Diensten. Das ist halt auch so eine Sache, zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich schalte zum Beispiel die Fotos im Backup aus. Apple kann jederzeit mein Handy so konfigurieren, dass das wieder eingeschalten ist. Möglicherweise sogar so, dass der Haken trotzdem nicht gesetzt ist. Weiß man halt nicht. Ist Closed Software, ich kann das nicht auditieren.
Dann habe ich mal noch eine Frage. Also wenn ich jetzt Fotos entweder direkt über diesen Fotostream, über diese App share oder wenn es eben in dem Backup drin ist, hat Apple sich mal irgendwie geäußert, was die mit den Daten machen? Also sagen die jetzt, also es gibt ja auch Dienste, die dann sagen, ja, wir geben das weiter für Werbezwecke. Also anonymisiert oder genau. Wie auch immer. Macht das Apple auch?
Also
oder?
Das machen sie nicht. Also diese Daten liegen, glaube ich, sogar auf einem, ja, recht bekannten Cloud-Backend. Also Apple hat teilweise diese Daten auch gar nicht selber bei sich, sondern legt diese Daten quasi ab, zum Beispiel bei Amazon Web Services oder bei Microsoft Azure, verschlüsselt sie mit einem Schlüssel, sodass quasi Amazon da nicht rankommt. Aber Apple hat diesen Schlüssel natürlich bei sich irgendwo hinterlegt. Sonst könnten sie den Restore nicht machen. Das heißt, Apple, wenn beispielsweise das FBI kommt, gibt Apple die Daten raus. Aber Apple gibt die Daten nur raus, wenn sozusagen gesetzlich sie dazu gezwungen werden. Aber Apple wird da jetzt nicht irgendwie das für Werbedaten analysieren. Das haben sie auch nicht nötig, denn Apple ist ja letzten Endes Hardwareverkäufer. Das iPhone ist teuer genug. Deshalb hat Apple, das Geschäftsmodell von Apple ist halt, iPhones zu verkaufen und nicht irgendwelche Werbung.
Und die Dienste darum und
richtig.
Content genau. Und so weiter. Genau. Aber nichtsdestotrotz kann zum Beispiel durchaus sein, dass Apple für irgendwelche Marketinganalysen und so weiter das Zeug selber zum Beispiel durchforstet, nach was auch immer. Aber direkt weiterverkaufen ist, denke ich mal, wieder das, was wir vor uns hatten. Apple, wenn da irgendwas passiert, ist das immer gleich doppelt so schlimm wie bei jedem anderen Anbieter. Und das wäre fürs Image sehr, sehr schädlich. Und zweitens ist es auch so, Apple hat es nicht nötig.
Genau, Apple hat's wirklich nicht nötig. Zu dieser Fotos-App vielleicht noch eine kleine Sache. Apple hat jetzt auch angefangen, wie bei Google das auch funktioniert, Bilder zu klassifizieren, und zwar mit künstlicher Intelligenz. Also quasi zu taggen. Ist da ein Berg drauf? Ist da ein Pferd drauf? Welche Personen sind da drauf? Und interessanterweise Google macht das komplett in der Cloud. Google rechnet das bei Google. Apple rechnet das auf dem Gerät lokal. Ab iOS 10. Also das ist noch nicht raus, aber das wird kommen mit iOS 10. Und das zeigt natürlich, dass Apple schon versucht, solche sensiblen Operationen, also quasi jetzt Gesichtserkennung, auf dem Gerät zu rechnen und nicht in der Cloud. Ja. Wie gesagt, man kann das iCloud-Backup ausschalten, das ist kein Problem. Man muss Apple natürlich vertrauen, dass sie es wirklich ausschalten, aber grundsätzlich ist es möglich. Ja, eine Sache vielleicht noch zu einem Service, wo Apple das gut gelöst hat, ist die sogenannte iCloud Keychain. iCloud Keychain ist letzten Endes so eine Art Passwortmanager. Wir hatten ja jetzt hier schon mal diese Sendung über Passwörter beim Penta-Radio. Und es ist möglich, sozusagen seine Logins, seien das WLAN-Passwörter, seien das Website-Passwörter, Kreditkartendaten beispielsweise, kann man in dieser Keychain ablegen. Und die Keychain wird synchronisiert zwischen den Apple-Geräten, die man hat. Und das ist von der Kryptographie wirklich so abgesichert, dass Apple diese Information nicht lesen kann. Also das iCloud-Schlüsselbund ist quasi der einzige iCloud-Dienst, wo sie wirklich eine richtige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung implementiert haben.
Es gab früher mal auf macOS, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, ich habe schon lange keinen Mac mehr, gab es eben die Keychain, wo solche Sachen drin waren. Das hat damit aber nichts zu tun, weil die ist ja öfters mal auseinandergefallen. Also da hat Apple auch ganz schön Lehrgeld zahlen müssen.
Also das baut darauf auf, würde ich sagen. Also man kann diese iCloud-Keychain auf dem Mac auch aktivieren. Dann würden sozusagen bestimmte Informationen mit dem Mac
gesichert. Ich meinte aber jetzt die Technologie, also Programm, die Software, die alte Keychain, also dieser Schlüsselring letztendlich war das.
Den gibt es noch auf macOS. Und man kann iCloud Keychain auch auf macOS aktivieren und dann wird quasi in die Keychain quasi das, was synchronisiert wird, auch mit reingehangen.
Der ist dann sozusagen Frontend dafür.
Richtig.
Okay.
Genau. Ja.
Erklärst du mal, wie das, was die Keychain macht, also wie die funktioniert so in etwa?
Genau, also die Keychain ist letzten Endes so eine Art, ja, Schlüsselbund. Und grundsätzlich ist es so, dass Apple das halt so sich ausgedacht hat, dass das unglaublich schwer ist zu kompromittieren. Beispielsweise, wenn zum Beispiel jemand das iCloud-Backend angreift. Ja, also die Apple-Server werden angegriffen oder jemand möchte, dass Apple die Daten rausgibt, dann hat Apple letzten Endes bloß verschlüsselte Daten, die sie zwar rausgeben können, aber das kann keiner lesen erstmal. Dann ist es auch noch so, dass Apple diese Keychain davor schützt, dass der iCloud-Account kompromittiert wird. Es könnte ja sein, jemand kriegt das Passwort raus zu meinem iCloud-Account, dann kann aber trotzdem die Keychain noch nicht zugreifen. Sondern es ist quasi ein extra Passwort dort zu, oder ein extra Schlüssel zu setzen. Genau. Und zusätzlich muss man das Gerät authentifizieren. Das heißt, wenn ich jetzt ein iPhone habe und möchte ein iPad verbinden, quasi das Gerät, was als letztes dazukommt, das wird dann auf den anderen Geräten, kriegt man eine Mitteilung und da steht dann, das neue iPad möchte gerne auf die Keychain zugreifen, möchte sie es zulassen, ja, nein.
Kann Apple einfach sagen, wir authentifizieren da mal eines unserer Geräte und tun diese Meldung, darf das irgendwie simulieren oder ist das auch kryptografisch gesichert?
Also es ist kryptografisch gesichert, sodass Apple in keiner quasi vorstehenden Position ist, um solche Angriffe durchzuführen. Wie gesagt, es ist natürlich wieder, man vertraut iOS dort, dass iOS solche Meldungen halt nicht unterdrückt. Aber erstmal vom Protokoll her ist es so, dass Apple das schwer angreifen kann. Das haben sie selber so implementiert. Okay. Und als kleine Info noch, im Backend benutzen sie halt solche Hardware-Security-Modules. Das heißt, diese iCloud Keychain-Server sind mit einem HSM, mit so einem Hardware-Security-Module, verbunden. Und die eigentlichen kryptografischen Maßnahmen finden halt in diesem HSM statt. Nicht auf dem Server selber.
Also die HSM nochmal zur Erklärung, das ist ungefähr sowas, was wir ganz am Anfang erklärt haben, vom eigentlichen System abgesetzt, ein kleiner Prozessor, der die Kryptografie macht und auf APIs, also Schnittstellen nach außen gibt und selber eben zum Beispiel solche Sachen wie den Schlüssel gar nicht rausreichen kann.
Genau, genau. Und das geht so weit, dass Apple die Smartcards, die Admin-Smartcards, die verwendet werden, um diese HSMs zu konfigurieren, danach schreddert. Damit quasi selbst diese Software, die auf den HSMs läuft, nicht mehr geändert werden kann.
Oder geklont.
Genau.
Also man merkt, die machen sich wirklich Gedanken. Aber letztendlich kommt man immer wieder auf den Punkt, man muss Apple vertrauen, dass die an einigen, also es gibt immer noch Stellen, wo Apple könnte. Und die Frage ist jetzt, machen sie es nicht? Das ist halt Spekulation.
Genau, Spekulation. Genau, damit wären wir so mit iCloud erstmal durch.
Vielleicht nochmal ganz kurz, die Apple Keychain, was greift da drauf alles zu? Wo ist das integriert?
Das ist integriert in Safari, also in dem Browser. Auf iOS-Geräten. Es ist meines Erachtens auch integriert, also ich glaube, man kann auch, das nutze ich aber selber nicht, so Kreditkartendaten irgendwie da rein tun und die dann für Zahlungen verwenden. Aber Safari ist so das Haupttool und quasi das System selber, wenn ich beispielsweise ein WLAN-Passwort irgendwo eingebe auf meinem iPhone, dann geht das auf dem iPad auch. Das heißt, die bekannten WLANs, die Liste der bekannten WLAN-APs wird synchronisiert.
Und nicht wie bei Microsoft, wo die Passwörter dann an die Microsoft Cloud gehen, dort irgendwie drin und dann meinen Freunden mitgeteilt werden.
Das ist genau das, was Apple eben verhindern will, dass sozusagen Apple in der Position ist, das WLAN-Passwort zu kennen.
Ja.
Genau, in dem Fall. Bei Google gab es da ja auch solche Sachen, dass Android auch WLAN-Passwörter irgendwie da zu Google gesynkt hat.
Ja, und im Backup machen sie auch nach wie vor.
Genau.
Ich weiß nicht, ob das inzwischen verschlüsselt ist, aber wird nach wie vor übergegeben.
Genau.
Wenn ich dann noch, was ich ja nicht wusste, der Typ, der dieses Pokémon Go jetzt gemacht hat, das ist ja der dafür verantwortlich war, dass Google rumgefahren ist und hat solche WLAN-Passwörter mitgesnippt.
Okay, wusste ich auch nicht.
Ich meine, kann man die Geolocation bei Pokémon Go vielleicht noch besser machen? Ja, also, ja?
Ich habe mal noch eine Frage. Mir ist mal irgendwie Find My iPhone als Dienst über den Weg gelaufen. Ist der irgendwie besonders toll oder schlecht?
Na, Find My iPhone ist auch eine recht interessante Sache, die, wo Apple auch von den Behörden recht oft drauf gepocht wurde. Ich glaube, in New York war das, da werden halt unglaublich viele iPhones geklaut. Also es gibt große Motivation offensichtlich da Diebstahldelikte durchzuführen auf Apple-Geräte. Und Find My iPhone ist zumindest in der jetzigen Version so, dass wenn ich das einmal eingeschaltet habe, dann kann ich das iPhone klauen, aber ich kann es nicht quasi bricken oder zurücksetzen oder resetten, ohne vorher diesen das iCloud-Passwort einzugeben. Das heißt, das iPhone ist letzten Endes gesperrt und ich kann es sogar es gibt ein Webinterface dafür für Find My iPhone. Das heißt, ich kann jetzt hier an meinen Browser gehen und kann sagen, okay, mein iPhone wurde geklaut, scheiße. Ich kann es remote löschen. Also ich kann wirklich sagen, okay, ich möchte das Ding zurücksetzen, damit wirklich keiner mehr an die Daten kommt. Ich kann eine Meldung anzeigen, also beispielsweise, wenn ihr das iPhone gefunden habt, bitte ruft mich auf der und der Nummer an oder was weiß ich, Finderlohn, so und so viel Euros. Und ich kann sogar die Position sehen. Das heißt, Apple macht, wenn es GPS-Signal hat und eine Internetverbindung, sei es jetzt über LTE oder über WLAN, gibt es sozusagen den Standort weiter. Da haben viele Leute schon quasi sich an die Polizei gewendet und haben quasi diesen Standort gezeigt und die Polizei konnte das iPhone dann wiederfinden oder den Mac.
Es gibt auch andere Fälle, wo die Leute selbst hingegangen sind, haben das iPhone zurückgefordert, aber die Typen waren dann nicht so richtig begeistert und die Leute sind dann wieder weggegangen mit gebrochenen Armen oder so. Also Vorsicht mit solchen Sachen.
Ja, also man sollte da schon die Polizei einschalten, ne? Wenn man da jetzt irgendwo einfach so hingeht. Genau.
Also mir war das jetzt nicht ganz klar, welches Passwort da jetzt irgendwie notwendig ist. Also wir hatten irgendwie bei diesem San Bernardino-Fall war irgendwie, dass ich einen PIN habe, einen vierstelligen. Wenn ich den 10-mal falsch eingebe, ist das Telefon irgendwie die Daten nicht mehr zugänglich.
Ja, das ist zusätzlich noch.
Und jetzt hatten wir irgendwie,
also das sind zwei,
es gibt ja noch den Fingerabdruck und dann gibt es jetzt auch noch irgendwie das iCloud-Passwort. Genau. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt mit den ganzen Passwörtern.
Das kurz nochmal aufzuklären, also das sind mehrere Sicherheitssysteme. Der PIN-Code, also es gibt die Möglichkeit, beim iPhone einen Zahlencode einzugeben, 4 Stellen, oder auch eine richtige Passphrase. Also ich kann da
auch mehr als 4 Stellen.
Genau, also genau, mehr als 4 Stellen und ich kann richtige Sätze verwenden, um mich zu authentifizieren. Das ist quasi, um erstmal in das iPhone reinzukommen. Ne? Und sozusagen kann ich auch den Touch-ID, den Fingerabdrucksensor verwenden, um mich zu authentifizieren. Das ist aber quasi gleichbedeutend zu dem PIN. Das heißt, entweder ich kann mich entscheiden, eine PIN oder ein Passwort zu nehmen oder diesen Touch-ID-Sensor. Das mit dem Find My iPhone ist quasi erstmal ein Dienst, der sagt, okay, ich kann dieses iPhone finden, aber wenn jetzt der Dieb versucht, dieses iPhone zurückzusetzen, das heißt, meine ganzen Einstellungen zu löschen, dann muss er mein iCloud, also meine Apple-ID nennt sich das, das ist quasi mein iCloud-Passwort, muss er kennen und eingeben. Sonst kann er das iPhone quasi gar nicht zurücksetzen, um es quasi dann zu verkaufen. Das ist quasi nochmal so eine zusätzliche Sicherheit.
Das ist also ein Grund, ein ordentliches Passwort zu wählen, dass wenn mir jemand mein iPhone klaut, keiner die iCloud-Passwörter, Zugangsdaten raten kann.
Genau, es gab da schon so die absolut abenteuerlichsten Phishing-Versuche. Also jemand wurde ein iPhone geklaut und dann kam irgendwie eine E-Mail. Ja, Find My iPhone hat dein iPhone wiedergefunden. Log dich mal bitte auf der Seite ein und gib dein iCloud-Passwort ein. Und das war natürlich nicht die Apple-Seite, sondern irgendein komischer Fishy-Webserver. Das heißt, die Diebe versuchen schon auch, das iCloud-Passwort rauszubekommen. Aber man sollte es natürlich dann dort nicht eingeben. Es gibt sogar irgendwie so einen ukrainischen Server, da kann man quasi, also wenn das iPhone gesperrt ist in diesem Modus, in dem Find My iPhone Modus, gibt es halt einen Safari-Webbrowser. Es gibt da irgendeinen Ukrainer, der hat das komplette Interface von iOS in diesem Webbrowser nachgebaut, dass man quasi, das ist natürlich ein Fake, aber man kann quasi dann im Laden das iPhone hinlegen. Das sieht so aus, als wäre es ein richtiges iPhone, aber am Ende zeigt das nur eine Webseite an in diesem speziellen Modus. Also es ist ganz schön wild. Aber grundsätzlich ist es so, man kann das iPhone nur zurücksetzen, wenn man dieses iCloud-Passwort kennt, wenn das aktiviert ist, dieser Dienst.
Okay.
Jetzt haben wir eine ganze Menge über das Technische gesprochen. Eine Frage haben wir jetzt aber noch offen. Also das FBI hat Geld bezahlt, an eine private Firma, damit die ihnen quasi helfen, an diese Daten, an dem Telefon ranzukommen. Jetzt ist natürlich die Frage, haben sie es geschafft? Haben sie es nicht geschafft? Wie ist es ausgegangen?
Also das ist sehr schwer zu sagen. Es gab da ja so ein Gerichtsverfahren, wo sozusagen Apple eigentlich dazu gezwungen werden sollte, eben so ein Backdoor einzubauen in iOS. Und wie gesagt, Apple hat einen Tag vorher noch auf seiner Veranstaltung da wirklich Publicity gegen gemacht und Wind gegen gemacht, dass halt das FBI damit nicht gut durchkommt. Und interessanterweise hat das FBI dann selber gesagt, okay, wir brauchen die Anhörung nicht oder dieses Gerichtsverfahren fallen lassen von sich aus. Mit der, ja, könnte jetzt ein vorgeschobener Grund sein. Sie haben halt gesagt, ja, wir brauchen die Hilfe von Apple nicht. Wir schaffen es selber.
Genau, wir haben aufgeguckt und nichts gefunden.
Genau, und was dann am Ende, da gibt es mehrere Gerüchte. Also einige Leute sagen, einige Insider sagen, es wurde so eine israelische Firma, Cellebrite, engagiert. Die haben sich halt auf Exfiltration spezialisiert von Telefonen. Also die machen nicht nur iOS-Backdoors, sondern auch irgendwelche GSM, IMSI-Catcher-Zeug. Also es ist halt so eine entsprechende Firma, die da Know-how hat. Und wenn diese Theorie stimmt, dass Cellebrite das geknackt hat, dann haben sie halt eine alte Sicherheitslücke irgendwie ausgenutzt in einer, ich glaube, sogar alten iOS-Version. Und wie gesagt, diese Secure Enclave war in diesem 5C gar nicht drin. Das heißt, sie haben irgendeine Softwarelücke gefunden, wie sie quasi diese Zahlenbegrenzung von 10 Stück irgendwie knacken konnten. Allerdings geht das bei den aktuellen iPhones nicht mehr so einfach, weil, wie gesagt, wie eingangs beschrieben, diese Secure Enclave dort ist. Ja, und es war auch wohl dieses 1,3 Millionen Exploit war, wenn das, wie gesagt, stimmt, auf das Gerät extrem zugeschnitten und wahrscheinlich war es eine recht kurze PIN, sodass man das halt in einer gegebenen Zeit bruteforcen konnte, also alles durchprobieren konnte. Eskaliert aber auf keinen Fall auf jetzt die meisten iPhones. Also es war eine sehr spezielle Lücke, die wirklich für dieses Gerät zugeschnitten war.
Falls sie es denn überhaupt aufbekommen haben. Ist es normalerweise, das FBI ist eine Polizeibehörde, das heißt Beweise, die sie finden, kommen in Gerichtsakten. Die Gerichtsakten sind in der Regel öffentlich und wenn sie aus irgendeinem Grund gesperrt sind, gibt es in den öffentlichen Akten irgendwelche Verweise. Ich habe geschaut, ich habe nichts gefunden in irgendeiner Form, dass das FBI dort Sachen rausgenommen hat oder was gefunden hat. Also auch die Aussage, wir haben auf dem Telefon nichts gefunden. Also ein Smartphone sammelt wahnsinnig viele Informationen. Ein iPhone zum Beispiel kann man, ich weiß jetzt nicht wie lange, aber teilweise über Wochen die Wegstrecke, die das zurückgelegt hat aus Daten, die auf dem Ding abgelegt sind, rekonstruieren. Allein das hätten sie auswerten können. Und wenn das da nicht irgendwo liegt, dann also es gibt durchaus die These und die wird an vielen Stellen auch untermauert, dass sie nicht reingekommen sind und eigentlich nur so PR-mäßig gesagt haben, Edge, wir haben es doch geschafft und wir brauchen Apple nicht und wir spielen wir halt alleine, aber eigentlich nicht wirklich rangekommen sind. Oder eventuell haben sie es bei dem Ding auch kaputt gemacht und sind dann überhaupt nicht mehr
rangekommen. Das kann natürlich auch sein, dass sie irgendwie da rumgemehrt haben und am Ende war das Gerät dann so kaputt, dass sie eigentlich nichts mehr exfiltrieren konnten. Kann auch sein. Das sind halt alles Theorien. Ich denke, was man abschließend sagen kann, ist, es lohnt sich, eine PIN zu setzen. Da gab es auch irgendwie von Apple so eine Aussage, also als sie halt diesen Touch-ID-Sensor noch nicht hatten, hatte die Mehrheit der Leute überhaupt keinen PIN-Code bei ihrem iPhone. Was natürlich Diebstahl begünstigt und auch eben die Exfiltration von Daten begünstigt, zum Beispiel durch die Polizei. Jetzt ist es so, seit Touch-ID hat die Mehrzahl der Nutzer so einen Code gesetzt. Das heißt, fast alle iPhones sind erstmal gesperrt, sei es durch Touch-ID oder Passwörter oder PINs. Und es, also auf jeden Fall muss man am besten Passwort setzen, denn PIN-Code ist halt doch, wenn man da ein bisschen rumprobiert, 1, 2, 3 sollte man natürlich nicht nehmen. Also eigentlich ein Passwort. Touch-ID ist auch eine gute Methode, aber man sollte sich im Klaren sein, dass man so einen Fingerabdruck halt auch unter Umständen fälschen kann.
Insbesondere Behörden, die standardmäßig E-Fingerabdrücke abnehmen.
Vor diesem Touch-ID, würde ich warnen. Das ist eine sehr, sehr bequeme Sache. Da gewöhnt man sich schnell dran und das ist wirklich echt saubequem. Aber das Hauptproblem bei solchen Dingern ist, man kann halt sein Passwort ändern. Das sollte man ab und zu tun. Seine Fingerabdrücke ändern ist schwer.
Also ist es wirklich einfach mal vom, wie soll man sagen, fundamentalen Ansatz, was ist ein Passwort, was ist ein Username, gehört ein Fingerabdruck eher zu den Usernamen als zu den Passwörtern?
Genau, und dieser Fingerabdrucksensor, der wurde halt einen Tag später gehackt, ne? Wobei Starbuck noch...
CCC.
Wobei Starbuck, also der Typ, der es gemacht hat, noch ganz traurig war, weil er halt nicht gleich an so ein iPhone rangekommen ist, ne? Und deswegen halt das erst nach einem Tag gehackt hatte. Und dachte jetzt, na, da ist er bestimmt nicht der Erste, war er aber. Und das Einzige, was man Apple dort zugutehalten kann, ist, die zeigen halt, wie man richtig PR macht. Ne? Ja. Die haben das Ding komplett weggeschwiegen.
Ja.
Da hat nie wieder jemand drüber geredet. Und ja, das, ne? Und selbst wenn man nicht so wie Starbuck vorgeht, sondern einfach irgendwie seinen Finger mal in eine warme Kerze reinhält und dann da ein Positiv von macht, das ist also so einfach, das Ding zu hacken.
Genau.
Ja. Das ist bitter.
Also wirklich, Passwort, Passcode setzen, das ist auf jeden Fall wichtig.
Genau. Noch zu Apple PR, also dass die gut ist. Apple hat es geschafft, binnen weniger Tagen die kompletten Talking Points, die wir seit 20 Jahren immer wieder versuchen, keine Backdoors und wirklich in die Mainstream-Medien zu bringen. Das muss man sagen, das ist auch eine Leistung, die eine PR-Abteilung erstmal schaffen muss.
Ja.
Also das ist für mich, muss ich sagen, das Beste, was Apple je geschafft hat.
Ja. Aber wir haben ja heute gelernt, Sie haben sich trotzdem auch bei der Sicherheit einiges gedacht. Also auch wenn wir immer sagen, geschlossene Software, Achtung, es sieht so aus, als hätten Sie sich wirklich was gedacht, aber man muss Ihnen eben vertrauen. Und mit den Worten verabschieden wir uns jetzt. Wir wünschen noch einen schönen Abend, hören jetzt noch eine kleine Musik und dann macht's gut.
Tschüss.
Gute Nacht.
Tschüss. I'm gonna make the full blast.